Die Diagnose ALS ist niederschmetternd. Die Krankheit, die nicht abkürzt amyotrophe Lateralsklerose heisst, ist unheilbar. ALS greift das Nervensystem und Nervenzellen an und führt dazu, dass die Steuerung der Muskeln gestört wird. Bis jetzt gibt es gegen ALS kein Medikament, das Krankheit heilen kann. Es gibt nur einen Wirkstoff, der das Fortschreiten der Erkrankung verlangsamen soll. Andrea ist die Frau von einem ALS-Patienten, der Poliaviva das letzte Jahr betreut hat. Ihr Mann ist im Herbst 2023 gestorben. Andrea ist 54 und erzählt in dieser Episode vom Poliaviva-Podcast, wie sie als Angehörige die Krankheit erlebt hat und wie sie und ihre Familie von Poliaviva begleitet worden sind. Sie ist Mutter von zwei Söhnen, die jetzt 19 und 22 sind. Zusammen mit ihnen hat Andrea ihren Mann gepflegt, wobei sie als Paar schon seit mehreren Jahren getrennt gelebt haben. Ich bin Rebecca Häfeli und es ist ein emotionales und auch trauriges Gespräch geworden, das zeigt, wie gross die Belastung für Angehörige von ALS-Patientinnen und Patienten kann sein. Als erstes habe ich Andrea gefragt, wie das alles angefangen hat.
Mein Mann hat das die ersten Anzeichen hatte im 2021, da war er 59, ist er erst mal zum Neurolog. Aber so nachher so richtig, wo wir dann gewusst haben, was es ist und wie das uns wirklich betrifft oder was mit ihm passiert, ist dann vor allem so stark geworden im 22. Das heisst, das ist er, dann war er gerade 60 gewesen.
Jetzt haben Sie gesagt, er ist dort ein Jahr vorher eigentlich zum Neurolog das erste Mal. Was waren die Anzeichen, die er gemerkt hat oder Sie gemerkt haben, irgendetwas stimmt nicht?
Er hat angefangen, in der rechten Hand kein Gefühl mehr zu haben. Also er hat nichts mehr heben. Er hat nicht mehr können, alles, was, also er hat keine Gläser mehr können anlangen, er hat nichts mehr können tragen. Das hat zuerst nur so in den Fingern, in der Hand angefangen. Und dann ist es wie immer höher am Arm drauf, bis er am Schluss eigentlich der Arm nur noch lahm runtergehangen ist. So kann man sich das wahrscheinlich am besten vorstellen. Am Anfang hat er es ganz gut versucht zu vertuschen und hat seine Hand immer so ein bisschen in den Hosensack hineingehängt, sodass man es nicht gemerkt hat.
Der Neurolog, was hat dann der herausgefunden? Und es ist ja dann eine Zeit doch gegangen, bis Sie die abschliessende Diagnose ALS hatten.
Ja, das ist richtig. Er hat natürlich wahrscheinlich seine Vermutungen gehabt, der Neurolog, hat aber bis dann noch nichts ausgesprochen, hat wollte gewisse Abklärungen machen mit meinem Mann. Also unter anderem hätte er müssen in ein MRI. Mein Mann hat das immer rausgeschoben. Er hat mir ganz lange immer gesagt, das hat mich manchmal verrückt gemacht, ehrlich gesagt. Im Nachhinein kann ich es total nachvollziehen. Er hat mir lange immer gesagt, Andrea, ich bin gar nicht bereit für die Diagnose. Ich bin nicht bereit für meine Diagnose. Ich kann jetzt nicht in ein MRI. Und irgendwann ist dann der Tag gekommen, wo er den MRI-Termin hatte. Dann hat er ihn wieder abgesagt, kurzfristig, weil er Panik hatte. Und irgendwann hat er es dann gleich gemacht. Da bin ich mit ihm gegangen, gehe die Abklärungen machen. Ja, weil es eben Zeitpunkt, und da reden wir von März 22, zu diesem Zeitpunkt hat er schon gar nicht mehr selber Auto fahren können. Also er hat im Februar 22 hat er gesagt, ich kann nicht mehr Auto fahren, es ist vorbei. Und dann bin ich mit ihm dort rauf und am 15. März sind wir dann in die MRI-Besprechung, Tag vor meinem Geburtstag. Ja, und als er dann dort reingelaufen ist, habe ich dann das erste Mal auch so wirklich richtig realisiert, dass es nicht nur, mittlerweile ist dann übrigens auch schon die zweite Hand gekommen, der zweite Arm, und dass er auch schon so nicht mehr ganz rund läuft. Er war immer sehr sportlich gewesen, dass er einfach nicht mehr, dass es so ein bisschen hölzig wird. Und ich habe gesehen, wie der Arzt von hinten schaut, als er ins Sprechzimmer gelaufen ist. Und dann sind wir herangesessen und dann ja, hat er uns kurz begrüßt und hat dann relativ gleich alles ausgeräumt, was nicht in Frage kommt. Und hat uns dann gesagt, dass er vermute, oder eigentlich würde er sagen, dass das ALS ist.
Wie ist die Diagnose dann bei Ihnen und Ihrem Mann angekommen?
Mein Mann hat gesagt, ich will es gar nicht hören. Mein Mann hat gesagt, die Diagnose ist nicht meine. Er hat sehr viel energetisch auch gearbeitet und er hat immer gesagt, wenn ich jetzt die Krankheit in meinem Kopf manifestiere, dann kann ich gerade gehen. Er hat sich auch ganz, ganz lange gewehrt gegen die Krankheit, gegen die Diagnose. Er hat immer gesagt, es muss doch etwas geben und ich bin sicher, es gibt etwas. Und wenn das die Möglichkeit gibt, dann kann ich das selber wahrscheinlich mit meinen Kräften oder mit nicht zwingend medizinisch, weil medizinisch haben wir gewusst, es gibt nichts. Er hat uns dann erklärt, der Arzt, dass wir das Medikament haben könnten. Mein Mann hat gesagt, schauen Sie, ich kann jetzt schon meine Hände nicht mehr bewegen. Was nützt mir denn das? Ich will das nicht.
Hat er zu dem Zeitpunkt, wo er die Diagnose bekommen hat, hat er da noch geschafft?
Zu dem Zeitpunkt, ja, hat er noch geschafft. Er hätte eigentlich noch wollen, die Firma ist ja in die Liquidation gegangen und er hätte darum eigentlich das noch wollen fertig machen. Und hat mir immer gesagt, schau, wenn ich das gemacht habe, wenn ich dort fertig bin, dann nehme ich mir Zeit, um gesund zu werden.
Und wie hat er das geschafft? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also mit quasi zwei Händen, die nicht funktionieren. Ja, wie hat das funktioniert?
Er war in der Finanzbranche und hat am Schluss eigentlich, ist es natürlich mehrheitlich nur noch gegangen, darum gegangen, die Firma aufzulösen. Das heisst, es sind keine Geschäfte mehr über die Bühne gelaufen. Man musste die Firma liquidieren. Also das heisst, Mobiliar liquidieren, noch gewisse Sachen, ein paar E-Mails schreiben mit dem Mutterhaus, das in England ist. Und ganz oft haben meine Söhne und ich E-Mails geschrieben für ihn, weil das einfach gar nicht mehr können.
Sie hatten einen engen Kontakt gehabt, aber jetzt muss man dazu sagen, Sie haben zu dem Zeitpunkt schon lange nicht mehr zusammen gewohnt. Können Sie das kurz beschreiben, die Konstellation von dieser Beziehung?
Mhm. Mein Mann und ich sind seit dem 17. definitiv getrennt gewesen. Das heisst, das sind jetzt doch schon irgendwie 7 Jahre. Wir haben zwar uns nicht mehr als Paar, wir haben es offensichtlich nicht geschafft in dieser Ehe, wir haben aber oberste Priorität ist immer, sind unsere Kinder gewesen. Und wir haben versucht, dass wir so lange wie möglich einfach auch immer noch können miteinander normal schwätzen. Ja, wir haben bis zum Schluss, ist wie die Vertrautheit immer geblieben. Wenn es um ganz wichtige Sachen gegangen ist, ist er immer noch meine Ansprechperson gewesen. Und die Kinder haben auch immer können alles erzählen. Sie haben nie etwas müssen, irgendwie das Gefühl haben, sie müssen etwas verheimlichen, weil wir nicht können miteinander. Ja, manchmal hat man sich ein bisschen mehr gesehen, manchmal ein bisschen weniger, manchmal hat man sich weh unterhalten, manchmal ein bisschen weniger. Wie es halt so ist, wenn man nicht mehr zusammen ist und manchmal halt auch enttäuscht und selber halt, ja, selber enttäuscht ist, dass man es nicht geschafft hat, glaube ich.
Trotzdem nimmt mich noch Wunder, wie der Austausch im Alltag war. Also haben Sie gegessen miteinander, wie oft haben Sie einander gesehen in der Woche?
Die Kinder sind immer sehr regelmässig zum Papi und das war uns beiden sehr wichtig. Er hat auch in seiner Wohnung, die er hatte, hat er auch für die Kinder beide je ein Zimmer gehabt, weil es ihm wichtig war, dass sie regelmässig zu ihm kommen können. Meine Kinder sind, oder unsere Kinder sind immer jeden Mittwoch, jeden Freitag und jedes zweite Wochenende beim Papi gewesen, plus haben sie auch noch Ferien mit ihm verbracht. Natürlich ist es in dieser Zeit von der Krankheit schwieriger geworden. Wir haben aber auch dort immer noch versucht, gewisse Sachen zusammen zu machen. Früher sind wir sogar noch, wo wir getrennt waren, sind auch zusammen in die Ferien. Einfach, damit es irgendwie für die Kinder einigermaßen normal weitergeht. Und jetzt war es so, dass wir, wenn es etwas diskutieren gab, gerade über die Kinder, sind wir wirklich, ja, haben wir miteinander geredet. Er war auch manchmal da zum Essen. Wir haben auch seinen letzten Geburtstag, den wir noch so ein bisschen gefeiert haben, da bei uns im Garten gefeiert. Das ist das letzte Mal, wo er noch einigermaßen die Stegen auflaufen konnte. Das war so, wie für uns so klar und normal gewesen, ja.
Das klingt nach einem völlig natürlichen Verhältnis, oder, wie das weitergegangen ist. Aber nachher mit dieser Diagnose, haben Sie sich überlegt, was das jetzt für Sie heisst, als in Anführungszeichen Ex-Frau? Sie waren ja nicht geschieden, aber Sie waren nicht mehr zusammen.
Ehrlich gesagt, ich habe mir nie einen Gedanken gemacht darüber. Es ist wie einfach, für mich ist wie klar gewesen, er braucht jetzt unsere Hilfe. Auch meine, und zwar ja, ohne Wenn und Aber. Und ich habe mir keine Gedanken gemacht, ob ich jetzt die richtige Person bin oder nicht. Überhaupt nicht. Es haben mich viele Leute gefragt. Also, oder viele Leute haben auch immer gesagt, wo sie gesehen haben, was ich mache. Ich aber, also eigentlich, du müsstest doch gar nicht. Ich gesagt, mag sein, aber das ist wie nicht, wäre nicht ich. Ja, für mich war es klar gewesen. Und nicht eine Frage, ob ich ihm da beistehe in dieser Zeit.
Ist es für ihn mal eine Frage gewesen? Also, dass er vielleicht auch gefunden hätte, also eigentlich will ich dir das nicht zumuten.
Ich glaube, er hat immer einen Struggle gehabt, ganz ehrlich gesagt, mit dem. Einerseits hat er gewusst, er ist total auf uns angewiesen, auf die Kinder und auf mich. Andererseits hat es natürlich Momente gegeben, wo er gesehen hat, wie wir hadern mit dieser Situation. Und ich glaube, das war für ihn schwierigst gewesen.
Also hadern im Sinn von Trauer und das, was verloren geht?
Das ist das eine, Trauer um das, was wir irgendwann nicht mehr haben. Ja. Das andere aber, glaube ich, auch, dass wir einfach so überfordert waren mit diesen Anforderungen an uns in dieser Krankheit, in dieser ganzen Zeit. Ich glaube, das. Und ich glaube, das hat ihm, ich mag mich gut erinnern, wo Palja Wima mich mal gefragt hat, wie es mir geht und es mir einfach nur noch runtergelaufen ist. Das, ich glaube, das war einer der schwierigsten Momente für ihn.
Wie hat sich sein Zustand entwickelt? Dass Sie haben vorhin gesagt, man kommt eine Art Lähmung über, oder das war bei ihm so gewesen. Wie ist er am Zweig gewesen? Wie hat sich das entwickelt?
Bei ihm hat es ja eben in den Händen angefangen. Zuerst im rechten, in der rechten Hand, dann ist der Arm drauf und nachher in der linken Hand, dann ist der Arm drauf. Also er hat eigentlich vom Mai 22 wirklich null und nichts mehr können mit den Händen machen. Und dann ist es vor, wie ich gesagt habe, beim Arzt hat man schon so ein bisschen gesehen, er läuft ein bisschen hölzig, hat aber eigentlich, ist immer noch gelaufen, immer und überall, hat einfach nichts mehr in die Hände nehmen können. Und das ist, man ist ausgeliefert, wenn man nichts mehr mit den Händen machen kann. Ich glaube, die Schwierigkeit überhaupt an dieser Krankheit ist halt, das fängt bei jedem anders an. Er hat es jetzt zuerst in den Händen gehabt und ganz am Schluss ist es dann auf den Schluckmuskel und auf den Atemweg. Ja, ich glaube, es war ganz schlimm für uns alle, zum schauen, wie der Mann, der so im Leben gestanden ist, nah seinen Körper verliert. Und mit vollem Bewusstsein immer noch da ist. Und zwar alles. Also uneingeschränkt. Es ist wirklich gefangen im eigenen Körper, ganz klar.
Also haben Sie mit ihm über das geredet oder können reden, was da passiert, was da abgeht?
Das hat er ehrlich gesagt nicht so gerne gemacht. Ich habe ihn manchmal wirklich fast ein bisschen gezwungen. Und zwar einfach, weil ich manchmal so am Anschlag war und nicht gewusst habe, wie geht es dann weiter und was mache ich dann, wenn dann das nicht mehr funktioniert oder wenn dann das nicht mehr funktioniert. Und er ist so positiv und optimistisch gewesen, immer, in der ganzen Zeit. Da habe ich wahrscheinlich nebenan eher mal gebrüllt, wieder, dass er um sein Leben gebrüllt hat. Vielleicht hat er es gemacht, wenn wir nicht da waren, ganz sicher sogar. Aber er war so immer noch so positiv und so optimistisch, dass er das irgendwie noch schafft. Darum hat er einfach gar nicht gern darüber geredet.
Also er hat an eine Heilung eigentlich geglaubt?
Ja, absolut. Er hat immer das Gefühl gehabt, wir haben ja auch verschiedene Sachen gemacht. Wir haben Schwermetallausleitungen gemacht, weil man das Gefühl hatte, es käme von dem, es hätte eventuell. Er hat ganz viel energetisch gearbeitet, da kann man dafür oder dawider sein. Es gibt ganz viele Menschen, die nicht an das glauben. Ich glaube mittlerweile sehr fest an solche Möglichkeiten. Aber natürlich hätte er auch müssen parat sein, wahrscheinlich noch viel, viel mehr loszulassen oder zu ändern. Ich weiss es nicht. Fakt ist, dass er es nicht geschafft hat, dass er aber bis zum Schluss, wirklich bis zum Schluss gehofft hat. Oder bis in die letzten paar Tage, hätte ich jetzt mal gesagt, dass er es eigentlich noch schafft.
Ist das für Sie schön gewesen, weil er so positiv war, oder auch schwierig, weil es vielleicht den Abschied erschwert?
Einerseits habe ich ihn bewundert, dass er so optimistisch und so positiv immer war. Und ich meine, er hat mit uns immer noch gelacht. Wir hatten ganz viele lustige Momente immer noch gehabt und ganz viele schöne Momente. Aber ja, es war für mich manchmal schwierig, weil ich immer gefunden habe, hey, sorry, du weißt, wir wissen alle, es geht nur in eine Richtung, wir haben gar keine andere. Red mit mir über das. Ich weiß nicht, ob es war, einfach weil es der Abschied ist, sondern einfach grundsätzlich, weil man hat müssen zuschauen musste und man einfach wie nichts hat können machen. Man hat wie nichts können machen. Es ist nicht einen Tag besser geworden. Er hat zwar keine Schmerzen gehabt, lange, lange Zeit gar keine Schmerzen gehabt. Mehr so vom halt immer im gleichen Stuhl sitzen, weil er das nur noch in einem Stuhl hat können sitzen, in so einem Relax-Sessel. Ja, manchmal war es für mich ein bisschen frustrierend gewesen. Wieso du redest von quasi, das wird dann schon wieder. Aber eigentlich wissen wir doch ganz genau, dass es nur in eine Richtung geht, nämlich in die negative leider, und dass es mit dem Tod endet.
Sie haben gesagt, er war in diesem Relax-Sessel. Also das heisst, er hat nicht mehr können laufen. Wie hat man ihn mobilisiert? Oder ja, wenn er aufs WC hat müssen, wie hat er gegessen? Wie haben Sie kommuniziert?
Reden hat er bis ganz fast am Schluss eigentlich noch relativ gut können. Also in den letzten paar Wochen hat es dann schon ein bisschen abgegeben. Aber Von dem her, Kommunikation ist nicht weggeblieben. Das war ja auch das Gute daran. Wir haben ja am Anfang alles selber gemacht. Wir haben von dem März an eigentlich, würde ich sagen, ist bis Mai, vielleicht hat er noch einigermaßen die Sachen selber essen, weil wir ihm es parat und geschnitten haben. Er hat auch nicht wollen, dass wir immer dort sind. Er hat seine Ruhe gebraucht für sich. Dann haben wir ihn aber wirklich wie 24 Stunden müssen betreuen, bis dann eigentlich im September, weil gar nichts mehr gegangen ist. Eine Zeit lang konnte er noch selber aufs WC laufen, aber nachher das Aufstehen war schwierig, weil er die Kraft wie nicht mehr hatte. Oder die Hose aufziehen, solche Sachen, die dann natürlich unheimlich schwierig geworden sind. Und wir haben ganz viele Feuerwehrübungen, Installationen schnellstmöglich gemacht, damit er wieder eine Woche vielleicht können, ja, ein bisschen flexibel bleiben konnte. Und dann ist es so weit gegangen, bis dass man ihn eigentlich wirklich nur noch am Morgen aus dem Bett genommen hat, mit dem Rollstuhl, in den Rollstuhl hineingesetzt hat, führend zu dem Relax-Sessel gefahren hat. Dort ist er quasi 15 Stunden drin gesessen. Am Anfang hat er dann noch selber einigermaßen ein bisschen mit den Händen bedienen. Das ist dann irgendwann auch nicht mehr gegangen. Wir haben ihn bedienen. Er hat die Beine nicht mehr übereinander, die Hände nicht mehr auf die Armlehne tun. Er war wirklich auf jede Funktion angewiesen gewesen. Wir haben ihm das Essen eingegeben, wir haben ihm das Trinken eingegeben. Und man muss sich vorstellen, er hat sich ja dann auch nicht mehr, wenn er einen Bissen hat, hat er sich nie mehr kratzen können. Und das schon über Monate. Und das war schon schwierig gewesen, wirklich.
Was hat er den ganzen Tag gemacht? Hat er nicht ein Buch lesen und blättern?
Nein, das ist so, ja. Er hat dann irgendwann per Zufall herausgefunden, dass der Fernseher eine Voice-Funktion hat von der Swisscom. Wenn er den Computer, wir haben den Computer angestellt und hat Hörbücher gehört. Aber er war natürlich auch darauf angewiesen, dass wir ihm den anstellen, dass wir es wieder abstellen oder ihm das Buch wechseln oder die Sendung eben im TV. Er hat natürlich Serien um Serien um Serien geschaut. Er hat nicht mehr wollen rausnehmen, auch nicht mit dem Rollstuhl. Ich habe ihm oft angeboten, dass wir mit dem Rollstuhl in die frische Luft gehen. Hat er nie mehr wollen.
Und Sie haben in der einen Gemeinde gewohnt, er in einer anderen. Und dann sind sie hin und her gefahren. Und Kind?
Ja, und Kind hat's, der eine die hat einen Roller gehabt, der hat es mit dem gemacht und der andere hat es mit dem Bus gemacht. Weil Kind haben beide unsere Jungs, auch wo wir nachher eine Betreuerin hatten später, haben Kind die eineinhalb Tage abgelöst, weil die hat ja auch ihre Ruhephase gebraucht. Und ich bin einfach immer wieder vorbei. Wenn Kind nicht können, bin ich eingesprungen. Ich habe aber alles Administrative halt einfach gemacht und es ist zum Glück eine Gemeinde, die sehr nahe ist und von dem her ist es einfach gegangen.
Wie ist das für die Kinder? Wie haben Sie die Kinder in dieser Phase wahrgenommen? Und wie war es für Sie gewesen, dass Sie gewusst haben, was die mit Ihnen natürlich ertragen müssen?
Bevor ich auf die Kinder gehe, weil das fällt mir ehrlich gesagt am schwersten. Die Kinder haben oder einfach so das, was sie dann damit machen, das ist für mich am schwierigsten. Die Kinder sind recht gut, also ich bin unheimlich stolz. Die haben etwas an den Tag gelegt, was ich nie in meinem Leben gedacht hätte, dass man das schafft in diesem Alter. Sie sind extrem gut umgegangen damit. Die Jungs haben eineinhalb Tage überbrückt pro Woche. Ja, sie sind unheimlich schnell, haben sie müssen erwachsen werden. Ja,
mögen Sie es noch beantworten, die andere Frage. Also wie das ist als Mutter, wenn man ja merkt, ja. Kinder tragen das mit, sie müssen es mittragen, weil jetzt einfach die Situation unabänderlich ist, aber man will es ihnen ja so gern wegnehmen.
Das ist so, ja. Man hat wie als Mami das Gefühl, also alles, was schwierig ist für Kinder, will man ihnen ja nicht zumuten. Und wir machen uns so Vorstellungen als Eltern, was könnte das mit meinen Kindern machen? Und ich glaube, dort musste ich wirklich davon weg. Mein Mann hat mir auch immer gesagt, die machen das schon. Mach dir nicht so viel Sorgen. Und ich habe ihm gesagt, das kannst du schon sagen, aber am Tag X bist du nicht mehr da. Und ich glaube, das war so für mich auch schwierig. Ich habe ja gesehen, wie sie umgehen damit. Ich habe gesehen, wie sie das wirklich gut machen. Was passiert aber nachher, wenn sie nicht mehr mit dem Papi reden können? Einer ist mal heim und hat gesagt, weißt du, Mami, ich habe keine Angst vor dem Tod. Aber ich kann nachher nie mehr in meinem Leben mit meinem Papi reden. Und das macht einem als Mami unheimlich betroffen und traurig.
Sie haben vorhin gesagt, dass Sie am Anfang die Betreuung das Dritte eigentlich selber übernommen haben und dann hat er eine Betreuerin gehabt. Wann war der Zeitpunkt gewesen, wo Sie gemerkt haben, also das sprengt jetzt Grenzen und jetzt müssen wir uns anders organisieren?
Ich glaube, der Zeitpunkt ist wirklich dort gekommen, wo der grosse Studium angefangen hat im September. Wo er gesagt hat, Mami, ich kann das gar nicht mehr. So, wie sollen wir das bewerkstelligen? Das geht gar nicht mehr. Ich muss mein Studium anfangen. Und ich konnte ja dann auch nicht alles einem Kleinen abdelegieren und mir. Das ist wie auch nicht gegangen. Wir sind auch schon beide im Anschlag gewesen. Und der Kleine war damals auch noch im Gymnasium gewesen.
Eben, und Sie haben geschafft.
Und ich habe noch 50% geschafft. Also von dem her, ja, es wäre gar nicht gegangen. Und dann sind wir froh gewesen, wo wir einen Platz in einer Kur bekommen haben. Wo er dann können zwei oder drei Wochen bleiben und wir Zeit hatten, um uns um eine Betreuerin zu kümmern, wo wir über eine Organisation gefunden haben.
Und die war dann 24 Stunden bei ihm gewesen, nachher und Sie sind quasi auf Besuch?
Genau. Es war so, dass dadurch, dass er ja zwei Kinderzimmer als solches hatte, haben wir dann ein Zimmer für sie parat gemacht und die Jungs, wenn sie dann waren, haben sich abgewechselt im anderen Zimmer. Auch um natürlich dort zu schlafen. Und ich war sowieso immer nur auf Besuch da gewesen. Ich habe nie dort übernachtet.
Ich nehme an, die Betreuung ist je länger, je intensiver geworden, oder?
Das ist richtig, ja. Dann irgendwann hat auch die Betreuung in dem Sinn allein nicht mehr gelangt. Wir mussten die Spitex zusätzlich noch bestellen, weil einfach der Kraftaufwand. Mein Mann war zwar nicht mehr sehr gewichtig gewesen. Er hat so viel abgenommen in dieser Zeit, aber trotzdem ist es halt... Ist es ein Knochenjob für jeden, der ihm tagtäglich dann geholfen hat? X-mal aufs WC, x-mal ins Bett, essen und. Einfach, es war viel gewesen. Und dann ist die Spitex zweimal gekommen. Ja.
Interpretiere ich das richtig, dass weder Sie noch Ihr Mann zu dem Zeitpunkt eine neue Partnerschaft gehabt haben?
Das ist korrekt, ja. Ja, wir sind beide allein in dem Sinn gewesen und ich glaube, das hat es am Schluss auch einfacher gemacht. Also ich bin heute, ehrlich gesagt, dankbar, dass es so gewesen ist. Klingt vielleicht ganz komisch, aber dankbar, weil ich wie nicht noch etwas hatte, wo ich mich rechtfertigen musste oder haben müssen. Es hat mir schon gelangt, der ganze Aufwand, die ganzen Emotionen, der Job, der Hund. Es war genug gewesen. Und ich glaube, ich hätte einen Partner nebendran gar nicht mehr unter einen Hut gebracht. Wirklich nicht.
Wann ist Palia Viva in das System reingekommen?
Für mich ist Palia Viva eigentlich leider ein bisschen zu spät reingekommen. Ich hätte Palia Viva gerne viel länger an meiner Seite gehabt. Ich habe Palia Viva extrem, extrem geschätzt. Mir hat eines Tages irgendwann die Spitex gesagt, sie können das nicht mehr bewerkstelligen, es sei ihnen zu viel. Dann habe ich gedacht, ja super, und jetzt?
Und zu komplex, nehme ich an.
Viel zu komplex, natürlich, ja, klar. Meine, dann ist dann auch irgendwann dazu gekommen, was machen wir, wenn er sich verschluckt, oder? Und so ein bisschen, ich kann ja nicht mehr husten selber, oder fast nicht mehr, all diese Sachen. Und dann habe ich gesagt, ja, und was machen wir denn? Also, wie stellt ihr euch das vor? Da für mich ganz klar war, dass wir ihn so lange wie möglich daheim behalten. Weil das auch sein Wunsch war. Und dann irgendwann hat dann Spitex mir angerufen und gesagt, schauen Sie, ich glaube, jetzt müssen wir Palia Viva einschalten, die Palliativspitex.
Und zu spät, sagen Sie, weil Sie vorher gar nicht gewusst haben, dass es Palia Viva gibt oder ähnliche Organisationen?
Ganz genau. Ich glaube, wenn man nie in die Situation kommt, ja, ist man ist wie darauf angewiesen, dass die Leute das halt wie empfehlen. Ja, ich hätte gerne früher von der Palia Viva gewusst, dass ich sie vielleicht auch früher hätte kontaktieren können. Früher die Gespräche, auch, wo Palia Viva mit uns, mit meinen Söhnen und mit mir auch geführt hat, die uns extrem gut getan haben. Nein, ich hätte mir gewünscht, ich hätte die tolle Unterstützung, die ich dann hatte, nachher durch Palia Viva, dass ich die früher hatte. Ja.
Können Sie ein bisschen ausführen, was Ihnen das gebracht hat, Palia Viva, also was zusätzlich reingekommen ist?
Ich glaube, der wichtigste Punkt, oder was mir immer noch am nachhaltigsten wirklich in Erinnerung ist, ist, dass mal jemand gefragt hat, wie es mir geht. Ich habe die Gespräche immer extrem geschätzt.
Also gibt es auch handfest etwas, wo Sie können sagen, da haben jetzt die Pflegefachpersonen von Palia Viva etwas Professionelles, Spezialisiertes reingebracht, was Ihnen vorhin gefehlt hat?
Ich glaube, es sind mehrere Sachen. Es ist einerseits, dass Sie meinen Mann natürlich auch gezwungen haben, mit ihnen ganz ehrlich zu reden, ehrlich und offen zu reden, was er ja sonst immer so ein bisschen gerne nicht gemacht hat, wenn es um die Kranken gegangen ist. Sie haben es offen und deutlich angesprochen und wir sind beide dort im Raum gewesen und wir haben das wie miteinander dann besprochen und diskutiert. Das ist das eine gewesen.
Und was?
Wie er sich fühlt in dieser Krankheit, was er das Gefühl hat, dass sich verschlechtert hat, das hat er mir ja nichts gesagt, das hat er gar nicht wollen sagen. Dass sie wie jede Woche, wo sie gekommen sind, wie haben ganz klar wollen wissen, wie viel schlechter, wo ist es schlechter geworden, wo müssen wir etwas aufgleisen, wo wir bis jetzt nicht gebraucht haben und was braucht es von unserer Seite. Und dort hat er natürlich ganz ehrlich und offen müssen sagen, wie es ihm geht und wie das zum Teil, wie es ihm psychisch geht, wie es ihm physisch geht. Ja, und das hat er nur mit Palia Viva so besprochen.
Zwungen tönt jetzt ein bisschen hart. Also hat er es dann trotzdem auch freiwillig und von sich aus und gern gemacht, weil vielleicht Symptome nachher haben abgenommen werden können.
Genau, ich glaube, er hat dann, das ist zu einem Zeitpunkt gewesen, wo er gewusst hat, dass es eigentlich keinen Ausweg mehr gibt. Und dass er mit der Hilfe von, wenn er so ehrlich ist, oder auch kann sagen, dass er jetzt vielleicht gleich einmal Schmerzen hat, was er ja vorher nie gehabt hat, dass dann Palia Viva kann ihm helfen. Wir haben ja auch einen ganzen Notfallplan, wir haben dann einen Notfallplan zusammengestellt mit der Palia Viva, wo ich genau gewusst habe, oder wo unsere Kinder und auch die Betreuerin und ich, wir sind x-mal geschult worden, immer wieder, wenn sie gekommen sind, haben sie mit uns den Zettel durchgemacht und was wir wann geben und wieso wir das geben. Und
also Medikamente,
ja, ganz genau. Der dritte Punkt, den ich auch extrem geschätzt habe, ist, dass ich durch 24 Stunden, wenn es müssen sein, 24 Stunden eine Ansprechperson hatte. Und ich habe nicht einmal, ehrlich gesagt, ich habe nicht einmal das Gefühl gehabt, ich sei nicht gut aufgehoben. Ich habe wirklich jedes Mal gefunden, wow, die kümmern sich genau dann, in dem Moment, darum. Und wenn sie mir noch gesagt haben, schauen, ich bin gerade bei einem anderen Fall, ich rufe ihnen gerade zurück, wenn sie gemerkt haben, dass es nicht gerade sehr dringend ist, dann ist das auch so gewesen. Und auf das konnte ich mich 100%ig verlassen. Und das hat mir einfach, oder ich glaube uns allen, eine gewisse Sicherheit gegeben.
Wir haben gehört, der Wunsch von ihrem Mann war, möglichst lang oder eigentlich bis am Schluss zu Hause zu sein. Und sie haben ihm das auch ermöglichen, zusammen mit ihren Söhnen. Aber es ist dann gleich nicht ganz aufgegangen.
Das ist richtig. Es ist nicht ganz aufgegangen, aus verschiedenen Gründen. Einfach einerseits haben wir gemerkt, dass es ihm immer schlechter geht. Andererseits wäre er gerne daheim geblieben. Dann ist die Betreuerin ist irgendwann auch so fast ein bisschen an Anschlag gekommen und hat gesagt, ich habe einfach auch Angst, was mache ich, wenn er das nicht mehr aufhusten kann, wenn er sich verschluckt. Das ist dann halt immer wieder mal passiert. Und dann hat sie heim müssen. Und ich glaube, das war der Auslöser gewesen.
Also sie ist von wo gewesen?
Sie ist von Polen gewesen. Und sie hat müssen zu einem speziellen Zeitpunkt heim, weil sie etwas Dringendes hat müssen erledigen. Und dann hätten wir einen Ersatz bekommen. Und wir haben wie gemerkt, der Ersatz würde mein Mann gar nicht mehr verstehen. Sie hat sich mittlerweile daran gewöhnt, weil sie ihn einfach tagtäglich gehört hat. Und sie war halt einfach auch so eine herzensgute und so eine lustige gewesen, dass sie mit ihm einfach ganz oft einfach auch gelacht hat. Und sie hat ihn verstanden, obwohl sie ja nicht einmal, also sie ist die deutsche Sprache wohl mächtig gewesen, aber also nicht so, dass ich jetzt hätte können mit ihren Diskussionen führen, riesige. Und trotzdem hat sie ihn verstanden und das ist halt für uns das A und das O gewesen. Weil wenn man ihn nicht mehr verstanden hat, hat man einfach auch nicht gewusst, was er will. Und manchmal ist es ja nur darum gegangen, die Augen ausreiben. Kleine, banale Sachen, die er halt einfach nicht mehr konnte.
Also das war der Zeitpunkt, wo sie gemerkt haben, jetzt sprengt es quasi das System. Genau. Und es ist ihm auch schon recht schlecht gegangen.
Es ist ihm schon sehr schlecht gegangen. Und ich weiss noch genau, wie ich das letzte Gespräch, das ich mit der Palia Viva hatte, bevor wir ihn... Übrigens bin ich auch sehr dankbar, dass Palia Viva ihn angemeldet hat in der Villa Sonnenberg. Es ist wie endlich mal jemand, der mir irgendetwas abgenommen hat. Ich habe bis zu diesem Zeitpunkt einfach alles selber bewerkstelligen müssen. Jeden Botengang, jedes Telefonat. Sachen, die ich nicht gewusst habe, musste ich mir irgendwie zusammenkramen. Wo manchmal noch zusätzlich auf die Situation natürlich eine unheimliche Belastung waren. Und dort hat Palia Viva mir dann gesagt, wir melden ihren Mann an für die 2 Wochen Überbrückung, wo die Betreuerin heimgeht. Das war der Ursprung von dem Ende.
Ich möchte, bevor wir auf das zu reden kommen, noch Sie haben das Stichwort gegeben, oder? Administration. Das war eine riesige Belastung für Sie. Können Sie da noch kurz einen Einblick geben, wo Sie angestanden sind und was Sie jetzt als Betroffene finden, bräuchte es da?
Ich bin an diversen Orten angestanden. Ich bin bei Versicherungen angestanden, ich bin bei den Gemeinden angestanden. Nein, ja, bei ganz vielen administrativen Sachen. Also wie gar nicht mehr alles und irgendwie IV und so weiter. Also ja, all die, die halt da irgendwo drin gewesen sind. In dem Moment hätte ich mir jemanden gewünscht, der mir an Zeiten gegeben wird. Sei das von der Gemeinde oder ja, mal wahrscheinlich von der Gemeinde. Ich glaube, bei der Gemeinde ist wahrscheinlich die erste Anlaufstelle, wo man sich dann anwendet in so einem Moment, oder wenn man niemanden hat, wo das nicht schon durchlaufen ist, wo einem nicht darum kann, eine Stütze sein. Ich hätte mir bei der Gemeinde jemanden gewünscht, der mich nicht abschmettert, sondern wo mir sagt, schauen Sie, kommen Sie doch, ich kann Ihnen eine halbe Stunde oder eine Stunde haben wir zur Verfügung, wir helfen Ihnen, wo haben Sie die Probleme, nehmen Sie alles mit. So jemand gibt es nicht. Also ich bin einmal nie an so jemand
herangekommen. Er ist dann die letzten zwei Wochen ist er in der Villa Sonnenberg gewesen. Das ist das Kompetenzzentrum für Palliative Care vom Spital Affoltern. Es wäre ja eigentlich als Überbrückung gedacht gewesen und er ist dann dort gestorben. Ist das plötzlich gekommen für Sie?
Nein, wenn ich ehrlich bin mit mir selber, habe ich vorher gesagt, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass mein Mann noch zurückkommt. Einfach weil ich wahrscheinlich realistisch genug gewesen bin und gesehen habe, wie es bergab geht. Aber natürlich hätten wir ihm das gerne nochmal ermöglicht, zurückzukommen. Nur wir haben auch gesehen, was nur schon der Transport mit der Ambulanz. Und das ist so ein bisschen schwierig gewesen. Also meine Kinder sind mit in die Ambulanz. Ich bin hinterhergefahren mit den Sachen, die wir mitgebracht haben. Mein Schwager hat noch den Relax-Sessel mitgebracht, weil er hätte gar nicht anders können dort sitzen. Und meine Kinder haben meinen Mann müssen den Kopf heben während der Fahrt. Ja, und dann sind wir dort angekommen und er war super geschafft, total geschafft. Es ist ja so, dass er dann ja immer mehr Schmerzen hatte mittlerweile. Er hat eigentlich nicht mehr schlucken, nicht mehr reden. Also wir haben noch gewusst, was er meint, wenn er uns etwas versucht hat zu sagen, aber wir haben ihn eigentlich nicht mehr wirklich verstanden. Er hat nicht mehr schlucken und hat für die Schmerzen einfach immer mehr Morphin auch bekommen. Und dann sind sie wirklich an den Punkt gekommen, wo sie mir dann angerufen haben und gesagt haben, wir haben mit ihrem Mann geredet, jetzt ist der Moment da, wo wir ihm mehr Morphin geben können, damit er die Schmerzen überwinden kann. Und dann bin ich gegangen, haben sie mir das alles erklärt und dann habe ich gewusst, ich muss heim, ich muss meinen Kindern sagen, ihr müsst euch überlegen, was ihrem Papi noch sagen wollen, weil wir müssen uns morgen verabschieden. Ja, und dann habe ich ihnen erklärt, wie sie es nachher machen. Dass sie ihm einfach immer noch ein bisschen mehr Morphin geben. Und schon, als wir gekommen sind, dann hat er noch mehr, hat immer noch mehr wollen, weil er halt einfach wirklich richtig Schmerzen gehabt mittlerweile. Und ich vergesse nie mehr den Moment, den letzten Moment, wo wir alle noch mal rein sind, wie er sich bei seinen Kindern verabschiedet hat. Er hat wirklich noch mal alle Kraft zusammengenommen, hat ihnen zuzwinkert und hat sie angelacht. Und ich bin so dankbar in dem Moment. So war er immer, so mit dem Schalk im Nacken. Und ich bin so froh, dass er ihnen das mitgeben konnte. Und dann sind wir gegangen. Ich habe mich am Freitagmorgen gesträubt, das Telefon in die Hand zu nehmen und zu machen. Ich habe mich gesträubt, dann anzuleuten, gerade in dem Moment, wo ich wach bin. Ich habe das Gefühl, ich muss zuerst noch im Garten sitzen und zuerst durchschnaufen. Und ich habe es wie gewusst. Es war für mich wie klar, dass wir jetzt sagen, jetzt ist er gegangen. Und das ist ja so, ich habe am 11 das Telefon abgehängt oder am 5 ab 11. Und am 4 ab 11 ist er gegangen.
Ja, es ist eine extrem traurige Geschichte. Und heute sitzen Sie da, Ihre Jungs sind unterwegs. Wie haben Sie es aus dem Tal wieder rausgeschafft?
Wie habe ich es da wieder rausgeschafft? Ich glaube, ich habe wirklich wahrscheinlich das erste Mal in meinem Leben so richtig auf mich gehört. Ich wusste, dass ich einfach Ruhe und Zeit brauche. Die habe ich mir wirklich genommen. Mein Garten ist meine Oase. Es gibt für mich nichts Besseres, als in diesem Garten zu sitzen, Kraft zu tanken. Ja, ich habe die Ruhe gebraucht. Ich brauche sie aber auch heute noch, ganz klar. Ich wollte da sein für meine Jungs, egal wann und wie. und mir einfach die Zeit jetzt nehmen zum Heilen. Das klingt vielleicht so komisch, aber es ist wirklich so. Ja.
Man kann vielleicht noch zusammenfassen. Finanziell hat es Zeiten gegeben, wo sie Angst hatten, aber es ist schlussendlich aufgegangen. Und für das sind sie dankbar.
Das bin ich extrem dankbar. Ich bin extrem dankbar, dass ich mir durch das jetzt auch... Ja, ich hatte wirklich Phasen, in denen ich nicht gewusst habe, wie es weitergeht. Ich hatte zwar wirklich auch Freunde um mich herum, oder auch Familie, die mir gesagt hat, wenn es wirklich eng wird, dann können wir dir etwas überbrücken. Am Anfang konnte ich das wie gar nicht fassen, auch fast nicht annehmen. Ich hatte auch bis ganz zum Schluss Mühe gehabt, mit Hilfe anzunehmen überhaupt. Ich habe immer das Gefühl, ich muss alles selber stemmen. Ja, heute geht es auf. Ich bin super dankbar für das. Ich bin dankbar für meine Söhne auch, die nicht das Gefühl haben müssen, dass es nicht langt. Die können in aller Ruhe studieren und wissen, es ist so, dass wir nicht Angst haben, dass wir jetzt irgendwie da weg müssen oder eben mit Schulden jetzt dastehen. Wir haben es geschafft, ja. Für das bin ich super dankbar.
Informationen für Betroffene und Angehörige gibt es beim Verein ALS Schweiz. Und zu dem Podcast gibt es auch einen Text auf www.paliaviva.ch und dann den Blog anklicken.